SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Hallo, diesmal von mir, Janina Schreiber, bekennende Spanienurlauberin. Gerade allerdings hier im Studio und nicht dort, zum Beispiel im Nordwesten Spaniens. Ein Glück, könnte man ja jetzt sagen, denn die Fotos, die von Bekannten von dort gerade eintrudeln, die zeigen Flammen, Feuer und Waldbrand statt Sonne, Strand und Meer. Eine Fläche von 42.000 Fußballfeldern ist allein im Westen des Landes abgebrannt. Das ist die bislang schlimmste Waldbrandsaison Spaniens. Vorausgegangen war eine extreme Hitzewelle und mit immer wärmeren Temperaturen, auch bei uns in Deutschland. Da stellt sich die Frage, könnte diese südeuropäische Waldbrandsaison ein Vorgeschmack auf das sein, was uns auch hier erwartet?
Wir nähern uns hier leider immer mehr dem an, was man so in Spanien oder Griechenland hat, an Klima und auch an Vegetation. Das heißt, der Lennebergwald ist eigentlich gar nicht mehr so weit weg von diesen Krisengebieten.
Ja, das ist Leonie Münzer. Sie ist Försterin im Lennebergwald. Der ist bei Mainz in Rheinland-Pfalz. Und das ist das waldreichste Bundesland Deutschlands. Und deshalb war ich mit ihr dort für unsere Globalsendung unterwegs, um herauszufinden, wie gute Waldbrandvorsorge so aussieht. Mehr dazu gibt's gleich im Globalgespräch. Vom Norden Spaniens schauen wir aber erstmal an die Südküste, nach Andalusien. Ja, auch da denke ich ja sofort an Sonne, Surfen und wahlweise Atlantik- oder Mittelmeerwellen. Doch anstatt im blauen Wasser ohne Sorgen zu planschen, schwimmen da braune Algen mit im Wasser oder sie stapeln sich als große stinkende Haufen am Strand. Die invasive Braunalge aus Südostasien breitet sich nämlich vor allem im Mittelmeer ungebremst aus. Und dort, wo es besonders heftig ist, in Teilen Andalusiens, war unser Reporter vor Ort unterwegs, Christian Sachsinger.
Cádiz ist ganz im Süden Spaniens, in Andalusien, fast schon bei Gibraltar, gerade noch auf der Atlantikseite. Die Stadt liegt auf einer Landzunge, rundherum Wasser und viele Strände. Eigentlich ideal zum Baden, aber das wird hier immer schwieriger, denn Algen erobern die Küste, wie diese beiden Passanten bestätigen.
Pues la verdad es que sí que se ve bastante, sí que se nota.
Ja, das sieht man schon ziemlich. Da verschwindet ein großer Teil des Strandes. Wir waren in Faro, südlich von Cádiz, und an vielen Stellen kann man einfach nicht mehr richtig baden. An einigen Stränden haben die Wellen kleine braune Hügel aufgehäuft. Das Wasser ist voll von Algen. Wenn der Wind aus Westen weht, treibt er sie vom offenen Meer an die Küste. Rugolopteryx okamurae heißt diese Plage oder einfach nur Braunalge. Sie stammt aus dem asiatischen Raum und kam vor gut 10 Jahren nach Europa. Seitdem verbreitet sie sich mit einer enormen Geschwindigkeit. Lola Yescas von der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción beobachtet das Phänomen seit längerem.
Pues tenemos una expansión que llega por un lado hasta.
Inzwischen reicht ihr Vorkommen auf der einen Seite über ganz Andalusien hinweg, von Almería weiter Richtung Mittelmeer, über Alicante bis an die katalanische und sogar an die französische Küste. All diese Orte, die ich dir hier aufzähle, haben Funde gemeldet. Und das Gewächs breitet sich anscheinend auch nach unten aus. In ihrer Heimat wächst die Braunalge normalerweise in Meerestiefen bis 10 Meter. Hier in der Meerenge von Gibraltar findet man sie schon in 50 Metern. Sie verdunkelt das Wasser und behindert die Strömung, sagt Lola Yescas. Das stört das Gleichgewicht des marinen Ökosystems. Die Braunalge verdrängt die einheimischen Algen und beeinträchtigt Korallen und andere Arten. Das hat massive Folgen für das Leben im gesamten Gebiet der Meerenge. Auch der Fischfang leidet unter der Braunalge. Weniger die großen Fischereikonzerne, sondern die kleinen, traditionellen Betriebe, die nicht so weit rausfahren, haben zu kämpfen. Deren Boote kommen mit Netzen zurück, in denen kaum mehr Fisch ist, dafür aber umso mehr Algen. In einer TV-Reportage des spanischen Senders RTVE zieht ein Fischer sein völlig verklebtes Netz an Bord. Heute ist das gar nicht so viel, aber es gibt Tage, da ist das nur noch voll mit Algen. Damit lässt sich kein Fisch fangen. Die Algen hängen in den Netzen, die Schwimmer halten das Gewicht nicht mehr aus, dann sinken die Netze und schon fängst du keinen Fisch mehr. Eigentlich bringt es gar nichts mehr, aufs Meer rauszufahren. Aber ich muss trotzdem raus. Ich habe ja kein festes Gehalt. Während die Fischer also mit ihren veralkten Netzen kämpfen, versuchen die Gemeindeverwaltungen, den Massen an Land Herr zu werden. Weit über 1000 Tonnen Algen werden rund um Cádiz pro Jahr weggebaggert, damit die Strände wieder einigermaßen sauber aussehen. Bislang ist man rund um Cádiz schon froh, wenn alles nicht noch schlimmer wird. Ob man diese braune Wasserpest jemals wieder los wird? Lola Jeskas jedenfalls ist da skeptisch.
Die klare Botschaft, die uns Brände dieses Ausmaßes vermitteln, ist, dass sich der Klimanotstand, der die Welt verwüstet, beschleunigt, ernster wird und häufiger auftritt. Die Wissenschaft warnt uns schon lange davor. Ja, mit diesen Worten hat sich in der vergangenen Woche der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez vor die Presse gestellt. Und es stimmt, die Klimaerhitzung, die befeuert solche Brände. Und diese Brände befeuern wiederum die Klimaerhitzung. Wie auch Katharina Wilhelm aus der ARD-Klimaredaktion erklärt.
Einsatzkräfte in Spanien in der Region León. Mit Hubschraubern aus der Luft und vielen Brandbekämpfern am Boden versuchen sie hier, die Flammen einzudämmen. Spanien erlebte im Sommer die schlimmsten Waldbrände seit 20 Jahren. Aber nicht nur dort. In vielen südeuropäischen Ländern gab es heftige Brände. Auslöser dieser Brände, so viel ist teilweise schon klar, sind Menschen, die absichtlich oder unabsichtlich Feuer verursacht haben. In Griechenland wurden beispielsweise schon 300 Menschen wegen Brandstiftung festgenommen. Auch wenn der Klimawandel selbst keine Brände legen kann, für Wissenschaftler spielt er im Hintergrund eine zentrale Rolle.
Weil die Wahrscheinlichkeit von extrem heißen und trockenen Sommern mit dem Klimawandel zunimmt. Und es ist auch sehr eindeutig, dass sich das wetterbedingte Brandrisiko in fast überall in Europa in den letzten Jahrzehnten erhöht hat. Und wir wissen auch von Analysen von Klimamodellen für die Zukunft, dass das auch so weitergehen wird.
Das sagt Ökosystemforscher Thomas Hickler vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Schon dieses Jahr sorgte für Rekordtemperaturen. Im Juli wurde im Südosten der Türkei eine Temperatur von 50,5 Grad Celsius gemessen, so viel wie nie zuvor auf dem europäischen Kontinent. Selbst das hitzegewohnte Spanien ächzt in diesem Jahr unter mehr langen Hitzetagen und Nächten. Die Hitze trocknet Böden und Pflanzen aus, ausgedörrte Sträucher und Gräser wirken dann wie Zunder. Und das macht es den Feuerwehrleuten immer schwerer. Thomas Hickler, der sich auch mit Brandprävention und Bekämpfung in der EU beschäftigt, befürchtet, dass die Arbeit für die Feuerwehren immer komplizierter wird.
Die Brandbekämpfung wird schwerer. Wenn Brände entstehen, werden sie größer. Auch, dass es überhaupt zu einer Entzündung kommt, ist auch wahrscheinlicher.
Neue Technik wie künstliche Intelligenz, die hilft, Brände früher zu erkennen, werde deswegen immer wichtiger. Auch bessere Satellitentechnik soll helfen, Brände schneller zu erkennen. Und das alles müsse auch nicht mal teurer werden, sagt Hickler.
Das heißt, wir haben tatsächlich zunehmend bessere Methoden, um Feuer sehr früh zu entdecken. Und deswegen können wir uns an das erhöhte Feuerrisiko, das wetterbedingte Feuerrisiko, in einem gewissen Maß auch ganz gut anpassen. Aber wann ist dieses Maß überschritten? Das ist schwer zu beantworten.
Und hinge auch davon ab, wie hoch die Erderwärmung ausfallen wird. Diese wird auch durch Waldbrände weiter angeheizt. Mindestens 35 Millionen Tonnen CO2 wurden in diesem Jahr in der EU schon durch Brände ausgestoßen. Zum Vergleich, Deutschland hat 649 Millionen Tonnen CO2 verursacht im Jahr 2024. Das sind aber die Zahlen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zur Energieerzeugung.
Tja, da stellt sich doch die Frage, sollte uns das auch in Deutschland eine Warnung sein? In vielen Regionen im Osten unseres Landes, da kennen wir ja schon Waldbrände, auch solche mit verheerendem Ausmaß, in Brandenburg zum Beispiel, wie im Jahr 2022. Doch was ist mit dem Bundesland, in dem am meisten Wald steht in Deutschland? Was ist mit Rheinland-Pfalz? Könnten uns auch hier Brände wie in Brandenburg oder in Südeuropa bald in diesem Ausmaß treffen? Im Lennebergwald bei Mainz habe ich mich zusammen mit Försterin Leonie Münzer auf die Suche nach Antworten gemacht.
Global, das Gespräch.
Wir gehen hier jetzt gerade über eine Autobahnbrücke. Ist das eigentlich bei Waldbränden hilfreich, dass da so eine Autobahnbrücke ist oder so eine Autobahn generell, die den Wald durchschneidet?
Eigentlich sagt man ja, dass so Brandschneisen immer helfen, falls es mal brennt, dass der Brand nicht überspringt auf den anderen Teil. Aber man hat jetzt gesehen in Spanien, dass das alles gar nicht so wirklich hilft, weil die Funken es irgendwie dann doch rüberschaffen. Also wenn es richtig schlimm ist, dann hilft es auch nicht mehr.
Gab es hier eigentlich schon mal so einen richtig, richtig schlimmen Waldbrand?
Also einen richtig, richtig schlimmen Waldbrand gab es Gott sei Dank noch nicht, sonst wäre wahrscheinlich ein Großteil des Waldes gar nicht mehr da. Wenn man so die Flächen hört in anderen Ländern, was da abbrennt, dann ist das ein Vielfaches von dem, was wir hier an Wald überhaupt haben.
Und da sind wahrscheinlich die Voraussetzungen auch total andere, oder?
Wir nähern uns hier leider immer mehr dem an, was man so in Spanien oder Griechenland hat, an Klima und auch an Vegetation. Das heißt, der Lennebergwald ist eigentlich gar nicht mehr so weit weg von diesen Krisengebieten.
Ja, und warum das so ist, das hat mir Leonie Münzer dann auch ein paar Meter weiter in einem kleinen Waldstück genau gezeigt. Wie wichtig ist der Boden für eine gute Waldbrandprävention?
Der Boden ist ja eigentlich unser Wasserreservoir, der ist ja wie ein Schwamm. Und im Lennebergwald haben wir leider sehr viele Sanddünen, alte, und die lassen natürlich das Wasser einfach abfließen. Und je mehr Humus wir haben und je mehr Moos oder Totholz da drauf liegt, desto besser ist das Wasserhaltevermögen.
Was ist das Problem mit Sandboden?
Also ein Sandboden hat eine sehr große Korngröße eigentlich und ein Lehmboden hat eine sehr feine Korngröße. Das heißt, die Kapillaren, also die kleinen Gänge und Risse in dem Boden, sind beim Sand sehr viel durchlässiger als beim Lehmboden. Und der Lehmboden ist eher wie so eine Stauschicht, die das Wasser auch lange in sich halten kann.
Das heißt, eigentlich müssen wir jeden zusätzlichen Schwamm, den wir kriegen können, da drauflegen auf den Sandboden.
Ja, jeder Humus und alles, was Wasser hält, ist hier total wichtig. Und das ist auch der Grund, warum wir Totholz nicht wegräumen.
In Rheinland-Pfalz ist es ja eigentlich so, dass wir einen recht hohen Anteil an Mischwald haben, was ja als ganz gute Waldbrandprävention gilt. Wie ist das im Lennebergwald?
Im Lennebergwald haben wir ziemlich viel Mischwald. Früher wurden in den 70er Jahren sehr viele Kiefern angebaut, auch als Monokultur. Und die sterben eben jetzt gerade im Klimawandel ab. Und das, was nachkommt, soll aber natürlich wieder ein Mischwald sein, weil das einfach besser das Wasser hält, weil das einen besseren Humusaufbau ermöglicht im Boden und auch für die Biodiversität besser ist.
Ist das so eine abgestorbene Kiefer? Bedeutet das, das ist Totholz, was jetzt im Wald bleibt?
Dieses Totholz bleibt liegen und auch alle Bäume, die hier absterben auf der Fläche, die lassen wir stehen, die fällen wir nicht. Und das Totholz, das liegen bleibt, soll dann später auch so eine Schwammfunktion haben. Also Wasser, das fällt, sollen die aufsaugen und halten möglichst lange, solange sie sich zersetzen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Totholz sollte man aus dem Wald räumen, weil wenn die Waldbrandgefahr hoch ist, damit man kein Brennmaterial im Wald liegen hat auf dem Boden. Das stimmt natürlich auch. Aber wenn man überlegt, entweder haben wir einen Lebensraum Totholz, der Wasser hält, wenn wir Glück haben, oder wir haben diesen Lebensraum nicht und diese Chance auf Wasser halten auch nicht. Nur für den Fall, dass es mal brennt, dann lassen wir lieber das Totholz liegen.
Ah ja, das ist so ein bisschen Totholz auch, ne?
Genau, hier ist ein alter Baumstumpf und da sieht man schon, dass sie sich richtig doll zersetzt hat, dass das Holz schon wie so ein Schwamm ist auch. Und wenn das in dem Zustand ist, dann hält das auch das Wasser gut, wenn es regnet.
Ah, hier ist auch ein Pilz.
Stimmt, da wächst schon ein Pilz, genau. Das zeigt, dass das Wasser gerade in diesen Baumstümpfen dann doch noch da ist.
Gute Waldbrandvorsorge.
Genau.
Doch es gibt nicht nur Sanddünen im Lennebergwald. Und man sieht hier so richtig den Übergang von der Sanddüne runter zu einem anderen Boden. Hier ist so ein Mischboden.
Genau, wir laufen jetzt gerade vom Sand runter in so eine Lehmsenke rein. Und man sieht schon, besonders auf der rechten Seite, da sind richtig hohe Buchen noch. Die leiden zwar zum Teil auch unter dem Klimawandel, man sieht manchmal, dass die Kronen oben so ein bisschen abtrocknen, aber die stehen alle noch und sind alle noch da. Und wir haben hier einen richtig beschatteten Boden, wenn man mal schaut, und gar kein Gras, das da wächst.
Warum sind dann solche Laubbäume vorteilhafter für die Bodenfeuchte?
Die Nadelbäume haben sehr viele ätherische Öle in den Nadeln, die natürlich gut brennen. Die Laubbäume haben das nicht so. Und die Blätter von den Laubbäumen können auch den Boden einfach mehr beschatten. Also gerade die Buche ist bekannt dafür, dass die richtig dunkel macht. Und so ein reiner Buchenwald, da wächst auch fast nichts auf dem Boden, weil es einfach so dunkel ist. Und dadurch kann natürlich das Wasser, das auf dem Boden fällt, nicht mehr so schnell verdunsten. Also wenn ich hier laufe und hier würde jetzt irgendeine Person eine Zigarette wegschmeißen, dann wäre die Gefahr in diesem Wald kleiner als auf der Fläche, auf der wir vorhin waren, mit dem Gras und der Trockenheit. Und auch wenn hier jetzt ein Waldbrand ankommen würde, dann hätte der es schwerer, hier Fuß zu fassen in dem nassen Laub und dem feuchteren Boden.
Und zum Schluss unseres Waldspaziergangs ging es noch zu einer Stelle, die, das sagte Leonie Münzer, sei schon aufgegeben worden.
Ich sehe zumindest schon mal schöne Blümchen am Wegesrand. Wir sind jetzt an einem ziemlich hohen Punkt von so einer Sanddüne angekommen, auf dem eigentlich gar keine großen Bäume mehr wachsen, sondern echt nur noch Sträucher. Hier sind Wildrosen und da hinten sind Hartriegel und so, also ganz vielfältig. Und auch hier am Wegrand sind richtig schöne Blumen, die natürlich toll sind für Insekten und die hier auch nur wachsen können, weil der Standort so speziell ist. Das heißt, obwohl hier kein Wald mehr ist, ist das natürlich wertvoll.
Also für den Naturschutz ist das eine tolle Fläche. Es ist nur problematisch für Waldbrand.
Warum?
Wir haben hier überhaupt keine Beschattung mehr. Also wenn hier die Sonne scheint, dann kann jedes Wasser, das am Boden ist, sofort verdunsten und hat eigentlich gar keine Chance mehr, im Boden gehalten zu werden. Ja, so eine Fläche ist im Prinzip für unsere Aufforstung im Moment verloren. Wir können nur hoffen, dass sich hier ab und zu mal einzelne Bäume durchkämpfen, die dann doch wieder langsam einen Wald bilden, aber das wird sehr lange dauern. Wenn wir jetzt versuchen, hier Bäumchen zu pflanzen, dann müssten wir die jeden Tag intensiv betreuen und gießen und das schaffen wir einfach nicht. Und was wir hier machen, ist Totholz liegen lassen. Man sieht da so Kronen im Gebüsch liegen, also alte Zweige, alte Äste von den abgestorbenen Bäumen und dann einfach abwarten. Und wir konzentrieren uns auf die Flächen, auf denen wir einfacher was erfolgreich bewirken können. Und auf diesen Flächen hier gilt einfach bereit sein, falls ein Waldbrand ausbricht, den dann so schnell wie möglich bekämpfen.
Jetzt haben wir heute Waldbrandgefahrenindex 3. Wenn jetzt ein Spaziergänger hierher läuft, eine angezündete Zigarette wegwirft, würde dann Waldbrand ausbrechen?
Das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, ob es dann passiert, aber die Chance ist ganz gut. Also das Gras, das hier ist, ist zum Teil noch grün, aber man sieht auch schon trockene Halme, die so strohiger werden und die brennen natürlich super. Also unsere Hoffnung ist, wenn es brennt, ist sowieso jemand in der Nähe und sieht den Qualm und kann sofort die Feuerwehr rufen. Und mit der Feuerwehr haben wir abgesprochene Pläne und halten denen auch alle Wege, alle Zufahrten frei zu jeder Zeit, sodass die Feuerwehr genau weiß, wo sie hin muss und wie das abläuft. Weil im Wald mit einem Feuerwehrauto zu fahren, ist auch nochmal eine spezielle Situation. Und dann zu wissen, wo man am schnellsten Wasser herkriegt, das ist alles anders als in der Stadt.
Wasser im Wald, wo bekommt man das her? Oder kann man da präventiv schon mal, wie das in anderen Gemeinden in Rheinland-Pfalz gemacht wird, schon mal Container aufstellen mit Wasser, wenn man weiß, aha, jetzt ist 4-5 Gefahrenindex?
Es gibt natürlich Löschwasserentnahmestellen, die kennt auch die Feuerwehr und die suchen sich dann halt die nächste Stelle raus, wo sie möglichst schnell eine Leitung legen können.
Und das ist hier gegeben?
Im Lennebergwald wissen die genau, wo sie hin müssen, ja.
Wir bleiben umringt von Bäumen. Wir machen aber wieder ein paar Schritte Richtung Stadt. Da, wo Straßenlaternen und Leuchtreklame abends die Stadt noch schön hell erleuchten. Für die hier, für die Vögelchen, ist das wie eine Art Disco-Beleuchtung. Oder schon mal ein Wachmacher. Das animiert nämlich zum länger Zwitschern. Und das Ganze haben Forschende jetzt in einer internationalen Studie belegt. Sabine Stör kennt die Details.
Forschende haben dafür Daten zu knapp 600 Vogelarten weltweit ausgewertet. Je stärker die Lichtverschmutzung, desto früher beginnen die Tiere am Morgen zu singen. Im Schnitt eine gute Viertelstunde früher. Abends hören sie später auf, im Mittel etwa eine halbe Stunde, unabhängig von der Jahreszeit. Zusammen macht das fast 50 Minuten zusätzliche Gesangszeit. Lichtverschmutzung wirkt dabei wie Umweltverschmutzung. Sie verschiebt den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht, verwirrt Zugvögel, kann den Hormonhaushalt von Tieren beeinträchtigen und lockt Insekten an, bis sie etwa vor Erschöpfung sterben. Besonders betroffen sind Vogelarten mit großen Augen oder offenen Nestern, wie Amseln. Ob der längere Gesang den Vögeln mehr schadet oder sogar Vorteile bringt, ist noch unklar. Einerseits könnten 50 Minuten weniger Ruhezeit gerade in der Brutzeit eine Belastung sein. Andererseits eröffnet die zusätzliche Aktivität auch Chancen. Mehr Zeit für Nahrungssuche oder Fortpflanzung. Klar ist, künstliches Licht verändert die Natur weltweit.
Dass sich die Natur verändert, das können wir nicht nur durch die Vögel hören. Wenn wir uns ganz genau umschauen, dann sehen wir es auch. Da krabbelt und hüpft nämlich so manch andere Art auf unseren Wiesen und in unseren Sträuchern, als das früher der Fall war. Eine, die von den wärmeren Temperaturen profitiert, ist die europäische Gottesanbeterin. Eine Fangheuschrecke, wie uns Florian Zinner erklärt.
Eigentlich wollte Dirk Berger vor ein paar Tagen nur Heuschrecken suchen gehen und dann saß sie wieder vor ihm. Lang, dürr, Alienschädel und die Vorderbeine zum Gebet gefaltet. Das ist selbst für den Biologen am Naturkundemuseum Potsdam ein anmutiger Anblick und ein seltener.
In trockenen Lebensräumen, wo sehr viel verdörrtes Gras ist, da findet man eher gelbe oder braune Tiere. Und in Gärten, wo viel gegossen wird und alles schön grün ist, sind sie eher grün.
Und damit perfekt getarnt. Dirk Berger hat zum Suchen ganz Deutschland eingeladen. Das Museum betreibt mit dem Projekt Gottesanbeterin gesucht, eines von bundesweit mehreren bürgerwissenschaftlichen Portalen, die der Verbreitung des Insekts auf die Schliche kommen wollen. Schon jetzt zeigt sich deutlich,
Es gab Anfang der 2000er Jahre die ersten Meldungen in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, 2007 in Brandenburg und mittlerweile sind weite Teile besiedelt, könnte man sagen.
Neben dieser Ostpopulation der europäischen Gottesanbeterin gibt es eine weitere, die zuerst im warmen Südwesten Deutschlands heimisch war und sich dann Richtung Norden nach Hessen, NRW und Niedersachsen ausgebreitet hat. Auf der roten Liste des Bundesamts für Naturschutz wird sie deshalb mittlerweile als ungefährdet geführt. Wie einige Heuschreckenarten ist die Gottesanbeterin eine echte Klimagewinnerin, findet auch Ruhl van Klink vom Deutschen Biodiversitätsforschungszentrum EIDIF in Leipzig. Aber
es ist nicht so, dass wenn man irgendwo reinläuft und gut sucht, dass sie überall zu finden ist. Deswegen würde ich vorsichtig davon ausgehen, dass die Effekte auf dem lokalen Ökosystem sich in Grenzen halten.
Der seltene Anblick darf also vorerst ohne schlechtes Gewissen genossen werden. Vielleicht sogar ein Blick auf den faszinierenden Sexualkannibalismus, der die Gottesanbeterin mit ihrem düsteren Ruf behaftet. Um mit einem Mythos aufzuräumen, längst nicht alle Männchen müssen nach dem Akt dran glauben. Allerdings tun die, zumindest aus Fortpflanzungssicht, gut daran, sich fressen zu lassen, erklärt Ruhl van Klink.
Für die Männchen hat das eigentlich auch Vorteile, weil sie spenden damit wichtige Nährstoffe an den Weibchen. Die Weibchen legen damit mehr Eier und die Eier, die können besser wachsen, weil da sind die Nährstoffe aus dem Männchen drin.
So, und jetzt hüpfen wir nochmal vom beschaulichen Deutschland rein in den Big Apple. New York, die Stadt, die niemals schläft und immer eine Geschichte bereithält. Und Martina Butler, die hat eine tierisch gute Liebesgeschichte hier für uns.
Das ist New York. Laute Sirenen und Kojoten, die dazu heulen. Die New Yorker nennen sie Romeo und Julia, denn die beiden sind ein Paar und streunen zusammen durch den Central Park, erzählt Wildtierfotografin Jacqueline Emery, die die Kojoten beobachtet.
Well, coyotes are monogamous and they mate for life.
Kojoten suchen sich einen Partner fürs ganze Leben. Diese beiden gehen extrem liebevoll miteinander um. Sie haben eine enge Verbindung. Sie sind sehr spielerisch und springen über Zäune, von denen wir dachten, dass sie viel zu hoch für sie sind.
Romeo und Julia jagen Nager und haben auch schon mal eine Gans erwischt. Das Buffet im Central Park ist reichhaltig. Über 40 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den Park, gehen hier spazieren, joggen, machen ein Picknick. Experten beruhigen, Angst muss man vor den Tieren, die manche vielleicht für einen Hund halten könnten, nicht haben. Sie sind sehr schüchtern und verstecken sich lieber. Nachwuchs gab es von den beiden bisher nicht.
Wir hatten dieses Jahr die Hoffnung, dass es Babys gibt. Wir haben ein paar Mal gesehen, wie sie sich gepaart haben, einmal sogar am Valentinstag. Aber es ist einfach nichts passiert dieses Jahr.
Dabei ist der Central Park mit all seinem Trubel auch nicht das beste Umfeld, um kleine Kojoten großzuziehen, sagt Jacqueline Emery, die inzwischen auch so einiges über Kojoten gelernt hat, im Interview mit NPR.
They also might have had trouble finding a suitable den.
Vielleicht haben sie auch einfach keinen guten Bau gefunden. Es sind so viele Menschen im Park, dass es für die Kojoten schwer ist, ein ruhiges Plätzchen zu finden, wo sie nicht von Menschen, Hunden oder Waschbären gestört werden.
They'll be undisturbed by people, dogs and also raccoons.
Ein Stück Wildnis mitten im Betondschungel von New York. Adler, Eulen, Streifenhörnchen, Schildkröten, fliegende Eichhörnchen, sie alle leben im Central Park. Und mitten unter ihnen die beiden Kojoten, die viele Menschen gar nicht sehen, auch wenn sie ganz nah dran sind, erzählt Wildtierfotograf David Lay.
Leute sind teilweise so in ihr Handy vertieft, die Kojoten laufen 3-4 Meter vor ihnen und sie merken es nicht. Und irgendwo im Schutz der Büsche verschwinden sie wieder, versteckt mitten im Trubel des Parks. Nur ab und an hört man sie.
Ja, das läuft bei den Kojoten Romeo und Julia ganz ähnlich wie bei mir, Janina Schreiber. Auch ich verschwinde jetzt wieder im Trubel ihres Radioempfängers oder wo auch immer sie diesen Podcast hier gehört haben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.